Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Das C in der Migrationsdebatte. Kirche und CDU im Streit. Außerdem Kirchenasyl gefährdet und gefragt wie nie. Und unser kleines Sonntagsthema. Auf gute Nachbarschaft in einer Zeit, wo Aggression auf dem Vormarsch ist, haben Nachbarschaften viel Potenzial. Die beiden großen Kirchen in Deutschland spielen, was die Genese und die Geschichte der Unionsparteien angeht, eine wichtige Rolle. Beide Seiten sind traditionell eng miteinander verbunden. Seit Dienstagabend vergangener Woche herrscht aber starke Irritation in den Beziehungen. Da nämlich veröffentlichte das Kommissariat der deutschen Bischöfe und die Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland bei der Bundesrepublik Deutschland ein gemeinsames Papier zum Zustrombegrenzungsgesetz von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, mit dem sich die beiden Kirchenvertreter unmissverständlich von der Union abgesetzt haben. Ihr Fazit lautete damals wörtlich: Der Gesetzentwurf ist aus Sicht der Kirchen nicht geeignet, zur Lösung der anstehenden migrationspolitischen Fragen beizutragen. Die vertraute Nähe von Union und Kirchen scheint Risse zu bekommen. Eine Analyse von Ulrich Pick.
Das Schreiben der Berliner Büros von Bischofskonferenz und EKD sorgte wegen seiner klaren Positionierung nicht nur für Irritationen bei CDU und CSU, auch innerhalb der Kirchen zeigten sich Verwunderung und Ärger. So war seine Veröffentlichung auf katholischer Seite gar nicht mit der Bischofskonferenz abgestimmt. Zwei Bischöfe widersprachen dem Text sogar öffentlich. Auch auf evangelischer Seite spricht man, Zitat, von konträren Diskussionen. Entsprechend geben zurzeit weder die Leiter der kirchlichen Vertretungen in Berlin noch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und die EKD-Präses Stellungnahmen zum Thema ab. Letztgenannte hat lediglich Fotos gepostet, auf denen sie in vorderster Reihe auf CDU-kritischen Demos zu sehen ist. Anders zeigt sich Irmestetter Karp, die Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken ZDK. Sie steht hinter dem umstrittenen Papier und betont:
Als Präsidentin des ZDK trage ich Verantwortung dafür, ZDK-Beschlüsse in entscheidenden Augenblicken zu benennen, eine klare Haltung zu formulieren. Wir sind demokratisch organisiert, stehen miteinander im Austausch und nehmen vielfältige Perspektiven auf.
Diese Haltung scheint aber im ZDK nicht unumstritten zu sein. Denn die ehemalige CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gab Anfang der Woche aus Ärger über Stetter Karp ihre ZDK-Mitgliedschaft zurück. Spannungsgeladen ist die Situation für die beiden CDU-Abgeordneten Anja Karliczek und Thomas Rachel. Karliczek ist ebenfalls ZDK-Mitglied. Thomas Rachel ist Mitglied des Rates der EKD. Beide Politiker haben im Bundestag für die Anträge ihrer Fraktion und damit gegen die Position des Kirchenpapiers votiert. Kein Wunder, dass Rachel deshalb die Veröffentlichung als äußerst ungünstig bezeichnet. Karliczek betont, sie wolle versuchen, Zitat, die zwischen meiner Partei und Teilen der Kirche entstandenen Irritationen zu besprechen und beizulegen. Besonders ärgerlich ist die ganze Angelegenheit auch, weil sie der Bundeskanzler politisch für sich nutzte. Denn Olaf Scholz, obgleich eigentlich kirchenfern, rieb das Papier in der Bundestagsdebatte dem CDU-Vorsitzenden mit Nachdruck unter die Nase.
Die katholische und die evangelische Kirche haben gestern in einem Brandbrief eindringlich vor ihren Vorschlägen gewarnt, Herr Merz.
Ob diese Szene der Auftakt für eine jetzt häufiger auftretende Distanzierung der Kirchen von der Union ist, muss offen bleiben. Bischöfin Kirsten Fehrs, die Ratsvorsitzende der EKD, versucht zumindest dieser Angelegenheit die parteipolitische Schärfe zu nehmen, indem sie erklärt:
Wer auch immer die Kirchen zitiert, und sei es der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, entscheidend muss ja sein, dass die EKD keine Parteipolitik betreibt. Aber die christlichen Perspektiven in gesellschaftliche Debatten einzubringen, das ist unser Auftrag.
Doch was genau sind christliche Perspektiven in der Politik und wer kann sie für sich beanspruchen? Hessens CDU-Ministerpräsident Boris Rhein, der mit Unverständnis auf die Kirchen reagierte, sieht sie jedenfalls in der Union, welche er als, Zitat, die letzte politische Kraft bezeichnete, die sich klar zum Christentum bekenne. Die Debatte um inhaltliche Differenzen zwischen Union, Katholiken und Protestanten dürfte also weitergehen. Und die Frage nach ihren gegenseitigen Beziehungen auch.
Das C und die Migrationsdebatte, Kirche und CDU sind im Streit. Das Kirchenasyl, das ist für viele Geflüchtete so etwas wie die letzte Rettungsstation, der letzte Rettungsanker, bevor sie in ein anderes Land abgeschoben werden. Im Jahr 2024 gab es bundesweit 2300 Fälle von Kirchenasyl mit rund 3000 Betroffenen, so viel wie noch nie. So beklagte die hessische Landesregierung neulich, dass im September 2024 13% aller Abschiebungen am Kirchenasyl gescheitert seien. Mittlerweile reagiert der Staat auf die wachsende Zahl an Kirchenasylen mit mehr Druck und auch mit Räumungen. Zuletzt scheiterte im Dezember ein solcher Versuch in Bremen an Protesten in der Zionsgemeinde. Doch die Räumungsversuche sind offenbar ein Zeichen dafür, dass das Verhältnis zwischen Staat und Kirche angespannter ist als früher. Michael Hollenbach berichtet.
Es geht überhaupt gar nicht darum, Rechtsverfahren oder den Rechtsstaat in Frage zu stellen,
betont Bernd Kuschnerus. Er ist der leitende Geistliche der bremischen evangelischen Kirche.
Die Antwort ist die, dass auch unser Rechtsstaat Gewissensentscheidungen respektiert und dass hier es ja nur darum geht, dass nochmal genau geguckt und geprüft wird. Es ist auf jeden Fall so, dass wir natürlich keine Migrationspolitik über das Kirchenasyl machen.
Allen Beteiligten ist klar, es gibt keinen rechtlichen Anspruch auf ein Kirchenasyl. Die Kirchen sprechen von individuellen Härtefällen und Gewissensentscheidungen. Der Politikwissenschaftler Stefan Luft findet es dagegen überheblich, wenn Kirchengemeinden der Meinung seien, sie könnten eigenmächtig entscheiden, ob eine Person abgeschoben wird oder nicht.
Da muss man einfach sagen, dass eine zufällig zusammengewürfelte Gruppe aus Individuen, die für sich in Anspruch nehmen, besser, kompetenter als das Bundesamt oder die Verwaltungsgerichte die Situation beurteilen zu können, das halte ich für anmaßend.
Das sieht offenbar auch die Politik immer mehr so. In den vergangenen anderthalb Jahren kam es bundesweit zu 8 Räumungen von Kirchenasylen. So viele wie nie zuvor, sagt Dietlind Jochims, Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche.
Dass ein Kirchenasyl geräumt wird, zum Teil mit Sondereinsatzkommandos, das ist wirklich eine Qualität, die sich für mich nicht verträgt mit dem, dass der Staat ja eigentlich grundsätzlich gesagt hat, wir akzeptieren Kirchenasyl. Und es ist natürlich auch eine Entwicklung, die die Gemeinden und noch viel mehr die geflüchteten Menschen hochgradig verunsichert.
Kirchliche Räume gelten in der Öffentlichkeit als besonders geschützt, aber ein Kirchenraum ist weder ein rechtsfreier Raum noch ein Ort, wo ein besonderes öffentliches Recht gilt. Das weiß auch die Prälatin Anne Gideon. Sie ist so etwas wie die politische Cheflobbyistin der evangelischen Kirche gegenüber der Bundesregierung und der EU. Sie wendet sich gegen Räumungen.
Natürlich sind Kirchen keine rechtsfreien Räume, aber sie sind besondere Räume und Räume der besonderen Humanität. Und dort in diesem Ausmaß einzugreifen, ist nicht in Ordnung.
Doch dass die Behörden nun mehrmals Kirchenasyle beendet haben, ist für den Leipziger Religionssoziologen Gerd Pickel ein Beleg dafür, dass die Macht der Kirchen langsam schwinde.
Man wird sich natürlich klarer im Bund und in der Politik, dass Kirchen nicht mehr so viele Leute hinter sich stehen haben, wie das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Der Staat versucht so ein bisschen auszutesten, wie weit kann man denn mittlerweile gehen, ohne dass man in Probleme kommt.
Auch wenn die Zahl der Asylanträge in Deutschland im vergangenen Jahr um fast 30% zurückgegangen ist, beherrscht das Thema momentan den Wahlkampf. Darüber ist Prälatin Anne Gideon sehr unglücklich.
Auch die moderateren Parteien der politischen Mitte haben einfach Angst vor dem Druck der steigenden rechtsextremen Parteien. Und auf dieser Folie wird es dann oft ausgefochten. Und das ist dem Thema individueller Härten und auch dem Thema des Engagements vor Ort, was eben auch zur DNA des Christlichen gehört, sich für den einzelnen Menschen in Not einzusetzen. Dafür ist es nicht gut, wenn das in diesem Maße parteipolitisch instrumentalisiert wird.
Gefährdet und gefragt wie noch nie der Streit ums Kirchenasyl. Ein Bericht von Michael Hollenbach. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt, Wie recht er hatte, der große Friedrich Schiller. Böse Nachbarn kämpfen bis aufs Blut um Zäune, Hecken und Regenrinnen. Gute Nachbarn dagegen sind ein Segen. Sie gießen Blumen, nehmen die Kinder mit zur Schule und packen an, wenn die neue Waschmaschine in den Keller muss. Im Grunde sind Nachbarschaften die Keimzelle unserer Demokratie, das sagt der Nachbarschaftsforscher Olaf Schnur, mit dem wir später sprechen. An der Grundstücksgrenze lernen wir nämlich Besonnenheit und Ausgleich, wir stecken Interessen ab und suchen Wege, um auf Dauer friedlich beisammen zu bleiben. Gute Nachbarn sind auch gut für die Gesundheit. Nachbarschaften haben also großes Potenzial, gerade in Zeiten, wo alles stressiger zu werden droht. Das ist unser kleiner Sonntagsschwerpunkt in Himmel und Erde. Nachbarn können wohltuend vertraut sein und auch ein großer Stressfaktor, aber Nachbarschaften sind ganz wichtig, auch für unsere Gesundheit. Davon ist unsere Gesprächspartnerin Erzrud Mühlens überzeugt. Sie ist Gründerin eines bundesweiten Aktionsbündnisses mit dem Namen Netzwerk Nachbarschaft. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat sie gefragt, warum ihr Nachbarschaften so wichtig sind.
Nun, vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Veränderungen, also ich meine damit die demografische Alterung oder auch die Auflösung familiärer Netzwerke, da wird die soziale Vernetzung im direkten, im nahen Umfeld immer wichtiger. Hier haben wir es ja mit einer sogenannten Mikrowelt zu tun. Menschen, die auf engerem Raum zusammenleben. Und der Umgang mit ihnen, das prägt unseren Lebensalltag. Das birgt aber auch enorme Potenziale, wie wir miteinander uns gegenseitig helfen können, wie wir Einsamkeit vermeiden können und auch gut und im Frieden miteinander leben können.
Ich habe gerade gelesen, Nachbarn sind gut für die Gesundheit. Das war bei einer Krankenkasse. Ist da was dran?
Da ist sehr viel dran. Wenn wir uns das im Negativen anschauen, anonyme und isolierte Lebensformen in Nachbarschaften machen krank. Also Nachbarn, die sich gegenseitig unterstützen und zwar vor allem im Lebensalltag, profitieren gegenseitig. Und das betrifft insbesondere junge Familien, die sich gegenseitig auch entlasten können, wenn sie sich miteinander verstehen und in Kontakt gehen. Aber insbesondere auch ältere Menschen, die Bewegung eingeschränkt sind, die sehr davon profitieren, dass sie mit den Nachbarn sich austauschen können, beziehungsweise sich auch im Lebensalltag gegenseitig helfen können. Also wie das funktioniert, zeigen wir auf dem Netzwerk Nachbarschaft ja auch anhand zahlreicher Beispiele. Diese Mehrgenerationennetzwerke helfen, wie gesagt, Einsamkeit zu vermeiden und sie erhöhen vor allen Dingen den Wohlfühlfaktor. Und das macht gesund. Es gibt sicherlich auch in diesem Bereich ganz konkrete Aktionen, dass man sich zusammentut für gesunde Ernährung, gemeinsame Bewegung wie Spaziergangspatenschaften oder Sportgruppen, Fitness im Park. Das sorgt alles für den Stressabbau und das ist wichtig.
Sie organisieren ja auch einiges an Projekten, zum Beispiel Zeittauschbörsen und anderes. Was hat Ihnen im Netzwerk Nachbarschaft zuletzt besonders gefallen?
Also Zeittauschbörsen ist für mich ein ganz wichtiges Stichwort, denn im Kern ist gute Nachbarschaft eine Zeittauschbörse. Man schenkt Zeit und man nimmt Zeit in Anspruch. Zeittauschbörsen sind aber auch Nachbarschaften, die oft als Vereine agieren und nach dem Prinzip eine Stunde für eine Stunde ihre Hilfe anbieten und Hilfe auch empfangen. Das unterstützt vor allen Dingen die älteren und weniger mobilen Nachbarn im Alltag. Wenn sie also ohne Probleme jemanden finden, der Einkäufe und Erledigungen übernimmt. Und man kann so in jungen Jahren Punkte anhäufen, die man in im Alter, wenn man Hilfe selber benötigt, dann auch in Anspruch nehmen kann. Das erleichtert es den Älteren auch, um Hilfe zu bitten, denn sie können auf ihr Konto zurückgreifen. Dieses Prinzip der Zeittauschbörse setzt sich immer mehr durch. Es gibt in Hessen auch eine sehr schöne Talenttauschring Fulda. Es gibt überall in Deutschland diese Zeittauschbörsen.
Auf gute Nachbarschaft, das war ein Gespräch mit Erzrud Mühlens vom Netzwerk Nachbarschaft. Kleine Lösungen für große Krisen, das versucht ein Nachbarschaftszentrum in Kassel zu finden, das wir jetzt ein bisschen genauer kennenlernen wollen. Denn selbst wenn Menschen als Einzelne oft von den Belastungen im Alltag überfordert sind, dann können neue Perspektiven zum Beispiel in der Nachbarschaft oft weiterhelfen. Dafür hat das Zentrum in Kassel kürzlich eine große Spende bekommen von prominenter Stelle. Leander Löwe berichtet.
Tanzende Senioren, Flohmarkt, Kinderbetreuung. Seit inzwischen 5 Jahren bringt das Nachbarschaftszentrum am Hafen 17 die Menschen in der Kasseler Unterneustadt zusammen. Dabei verfolgt das Diakonische Werk Kassel seit Jahresbeginn aktiv ein Ziel: die vielen Krisen abzufedern, die die Menschen im Viertel in ihrem Alltag belasten. Wie, erklärt Geschäftsführerin Tamara Morgenroth.
Inflation ist ein großes Thema, Armut oder Armutsbedrohung ist ein großes Thema. Und dieses Projekt dient dazu, Menschen unterschiedlicher Generationen und auch unterschiedlicher Herkunft dazu zu ermutigen, mit den Mitteln, die sie haben, wirklich gut zu wirtschaften.
Durch gemeinsames Kochen, Kennenlerntreffen im Viertel, das Austauschen von Lebensmitteln und Bekleidung und auch gemeinsamen Reparierwerkstätten sollen viele Kulturen, viele Generationen miteinander ins Gespräch kommen. Die Lebenssituation des jeweils anderen besser kennenlernen, das kann auch beim hitzig debattierten Thema Migration nur helfen, sagt Morgenroth.
Dann ist es eben nicht mehr der Migrant, die Migrantin oder die Migrantin, sondern es ist mein Nachbar, meine Nachbarin, mit der ich gemeinsam etwas Tolles erlebe. Da ist es völlig unerheblich, wo die Menschen herkommen.
Mechthild Meyer-Kluge vom Diakonischen Werk hatte die Idee für das Projekt. Hier lernen die Nachbarn voneinander.
Über ihre Ernährungsgewohnheiten, die zeigen, wie bei ihnen gekocht wird, die auch Fertigkeiten mitbringen, die sie im Stadtteil anderen vermitteln. Und das ist auch ein Rollenwechsel, nicht immer nur in der Rolle zu sein. Ich kriege was, ich bin bedürftig, nein, ich gebe auch was weiter.
Mit 192.000 Euro hat der von Stadt und Land mitfinanzierte Hafen 17 gerade erst eine große Spende von der Deutschen Fernsehlotterie erhalten, die dieses Projekt ermöglicht. Es stammt aus den Erlösen der Loseinnahmen, erklärt Stefan Masch, der Repräsentant der Deutschen Fernsehlotterie.
Hier war das Besondere, dass hier eine Gemeinschaft gestärkt werden soll, auch in dem Kasseler Stadtteil. Dort eine Zusammenführung von jungen, alt, benachteiligten Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund gewährleistet wird.
Durch das Fördergeld auch mit guten Aussichten. Dank ihm ist der Löwenanteil der Kosten für die kommenden 3 Jahre gedeckt.
Hafen 17, ein ausgezeichnetes und jetzt auch noch mit viel Geld unterstütztes Nachbarschaftsprojekt in Kassel. Leander Löwe hat darüber berichtet. Unsere Demokratie lebt vom Miteinander und auch da kommt wieder die Nachbarschaft ins Spiel. Sie ist unser Schwerpunkt heute an diesem Sonntag in Himmel und Erde. Nachbarschaft ist ja auch ein weites Feld des Miteinanders mit allem, was es da geben kann. Gegenseitige Hilfe, aber auch gegenseitige Belästigung, Streit und Harmonie, damit muss man umgehen. Deshalb sagt Olaf Schnur, die Nachbarschaft ist eine im Grunde Schule der Demokratie. Er ist Professor an der Berliner Humboldt-Universität. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat Professor Schnur gefragt, warum ist das Zusammenleben in der Nachbarschaft für ihn so etwas wie ein Demokratietraining?
Ja, das liegt eigentlich auf der Hand. Sie hatten das in der Anmoderation im Grunde eigentlich auch schon betont. Wir müssen uns ja nur überlegen, was die wichtigsten Zutaten einer gelingenden Demokratie sind. Das ist denn eben Toleranz, ein gewisser Zusammenhalt, die Fähigkeit zum Interessensausgleich, Kompromissfindung, auch Konfliktbewältigung. Etwas, das wir in der Wissenschaft mit dem schwierigen Wort Ambiguitätstoleranz bezeichnen. Sie können auch dazu sagen, leben und leben lassen, also solche Dinge. Und wenn Sie dann in ein Quartier oder in eine Nachbarschaft reinzoomen, dann können Sie das wirklich wie so eine Art demokratisches Bootcamp sehen. In so einer Nachbarschaft treffen ja Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Meinungen, Lebensweisen aufeinander. Und wir haben da die Möglichkeit, Demokratie im Kleinen zu erleben, wenn es darum geht, gemeinsam Lösungen zu finden, Kompromisse einzugehen, Konflikte zu lösen. Wir lernen zuzuhören, andere Perspektiven zu verstehen. Und ich denke, da sind wir uns ja einig, das sind ganz essentielle Fähigkeiten in der demokratischen Gesellschaft, die wir brauchen. Und wir spüren das dann auch in der Nachbarschaft, dass wir, wenn das gut funktioniert, etwas miteinander schaffen können, was alleine nicht funktioniert. Und wir spüren auch, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft mit Alleingängen auch nicht weit kommen, sondern dann auch irgendwo auf Granit beißen und unser eigenes Handeln hinterfragen müssen.
Ist es denn tatsächlich so, wenn wir das in der Nachbarschaft hinkriegen, dann sind wir demokratisch schon geschult und dann kann uns eigentlich gar nicht mehr so viel passieren?
Nein, also das ist natürlich irgendwie nicht so, aber das sind gute Voraussetzungen. Wenn Sie sich angucken, was da konkret im Alltagshandeln vor Ort passiert, angenommen es gibt einen kleinen Nachbarschaftskonflikt, es wirft jemand Plastiktüten in Biomüll, das kennt vielleicht jeder sowas.
Oh ja.
Dann kommt es zum Gespräch, würde man so neutral sagen.
Das hat dann meistens schon einen Unterton, dieses Gespräch.
Ja, also ich würde das jetzt mal demokratietheoretisch ausdrücken und würde sagen, wir sind sofort in einer Aushandlungssituation. Und genau das ist eigentlich das Fundament von so einer gelebten Demokratie, mit anderen was auszuhandeln, gemeinsam zu einer Lösung zu kommen, das irgendwie hinzukriegen. Auch wenn sie vielleicht nicht zu einer Lösung kommen in diesem Fall, ist das auch eine demokratische Erfahrung. Es klingt vielleicht ein bisschen zynisch auf den ersten Blick, aber in manchen Fällen, das kennen wir ja auch aus dem Bundestag, braucht es dann eben im übertragenen Sinne dann doch noch einen Vermittlungsausschuss.
Ja.
Und so ist demokratische Aushandlung nun mal.
Ganz konkret, Herr Schnur, wie werde ich eine bessere Nachbarin oder Sie ein besserer Nachbar?
Also da hätte ich drei Tipps für Sie, wenn Sie möchten.
Sehr gerne.
Also die erste Sache ist tatsächlich das Grüßen und Hallo sagen. Das kann jeder, das ist ganz einfach. Das kann ich auf jeden Fall immer leisten. Einfach freundlich und respektvoll sein, weil das zeigt, dass Sie offen und zugänglich sind. Und das kann auch der Anfang für eine gute Beziehung sein. Und wenn es zum Gespräch kommt, einfach mal zuhören, sich auch auf andere einlassen, tolerant und offen zu sein für die Menschen von nebenan mit ihren Eigenheiten, das hilft dann natürlich sehr. Und wenn es mal ein Nachbarschaftsfest gibt, kann ich Ihnen nur empfehlen, einfach hingehen. Der zweite Tipp wäre, wenn ich in der Nachbarschaft Menschen sehe, die ganz offensichtlich Hilfe brauchen, dass ich sie vielleicht einfach mal anspreche und direkt Hilfe anbiete. Das kann ganz beiläufig und auch ganz wenig sein. Man muss sich da nicht gleich stark involvieren. Einfach ein bisschen aufeinander achten. Und wir haben das ja zum Beispiel zur Pandemiezeiten gesehen, dass das schon sehr, sehr gut funktionieren kann. Das sind kleine Gesten der Unterstützung, die kosten uns nicht viel, aber kollektiv bringen sie dann doch eine ganze Menge. Und das Dritte ist, auch von anderen einfach nicht zu viel zu erwarten. Also wichtig ist dieses Gefühl, was ich anfangs schon sagte, leben und leben lassen, dass man sich nicht zu eng auf die Pelle rückt. Niemand muss in der Nachbarschaft irgendwas tun. Wichtiger ist es, sich langsam voranzutasten und andere so zu nehmen, wie sie sind. Und dann wird man umgekehrt auch als guter Kontakt wahrgenommen. Ja, das wären so meine drei Tipps, damit es auch mit den Nachbarn klappt.
Die Nachbarschaft als Schule der Demokratie. Das war Professor Olaf Schnur. Er ist Professor an der Berliner Humboldt-Universität. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. So steht es in der Bibel. Es ist das christliche Hauptgebot. Der Nachbar kann uns ja räumlich am nächsten sein, aber ist er auch der Nächste, den es zu lieben gilt? Die Frage steht seit 2000 Jahren im Raum. Wer ist eigentlich mein Nächster? Lothar Bauer-Ochse ist dieser Frage nachgegangen.
Also ich finde, es steckt mindestens einiges Bedenkenswertes in diesem Satz drin. Ein Grundsatz der Bibel ist ja, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist. Gleich am Anfang der Bibel ist ja der Satz, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Heißt also, wir leben in Beziehung, in nahen und fernen Beziehungen. Und deshalb hat die Bibel dann eben auch durchaus eine Menge Anregungen für dieses menschliche Miteinander, auch unter Nachbarn. Wenn man mal in das dritte Buch Mose schaut, wo dieser Satz, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, zum ersten Mal auftaucht, dann sind da eine ganze Reihe von Aspekten genannt. Dazu gehört nicht lügen, nicht betrügen und du sollst den Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Ja, finde ich unter Nachbarn durchaus wichtig. Die Schwächen des anderen sollen nicht ausgenutzt oder gar lächerlich gemacht werden. Und es soll eben vor allem gerecht zugehen. Das wird mehrfach entfaltet. Also der Geringe soll nicht bevorzugt werden, aber auch der Große soll nicht begünstigt werden, heißt es dort. Und du sollst deinen Nächsten recht richten. Du sollst ihn aber auch zurechtweisen, wenn er was falsch macht.
Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, sagt die Bibel. Die spannende Frage ist aber natürlich, wer ist eigentlich der oder die Nächste? Was sagt denn die Bibel dazu?
Ja, und das Spannende ist, die Frage wird schon in der Bibel diskutiert mit einer durchaus aktuellen Pointe. Jesus wird nämlich genau das gefragt. Wer ist eigentlich mein Nächster? Und er erzählt dann das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das ist die Geschichte von einem Menschen, der unter die Räuber fällt. Er wird geschlagen und verletzt und es kommen drei Menschen. Menschen vorbei, ein Gelehrter, ein Priester und schließlich aus dem Nachbarvolk einer, ein Fremder, eben der Samariter. Und er ist der Einzige, der sich um den Verletzten kümmert. Das ist schon zur Zeit Jesu eine provokante Pointe. Der Fremde, ausgerechnet der Ausländer und die Samaritaner wurden ja damals im alten Israel durchaus abschätzig behandelt. Ausgerechnet der wird dem Verletzten, dem Notleidenden zum Nächsten, weil er sich ihm mit Barmherzigkeit zuwendet. Und insofern wird natürlich, wenn wir aktuell werden, klar, wie stark die Kritik für Donald Trump war, als kürzlich die Washingtoner Bischöfin Marianne Edgar Budde ihn am Tag seiner Inauguration um Barmherzigkeit bat. Er hat ja richtig Spaß daran, seine Nachbarn alle zu schädigen. Aber die Bischöfin hat es deutlich gemacht, das Christentum steht in seinem Kern für einen barmherzigen Umgang mit dem Nächsten, gerade mit geschlagenen, notleidenden, Verletzten und Heimatlosen. Die christlichen Kirchen können eigentlich gar nicht anders als diesen Aspekt immer wieder stark machen. Und das bleibt auch der Stachel für jede Politik, die sich am Christentum und seinen Werten orientieren will.
Wer ist mein Nächster? Das waren Gedanken und Einordnungen von Lothar Bauerochse. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.